Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Der Predigtext für heute, den habe ich nicht abgetippt oder eingefügt, ihr müsst zuhören, ne? Ist aber eine sehr bekannte Geschichte, nämlich die Geschichte von Kain und Abel im 4. Kapitel der Bibel, im 4. Kapitel vom 1. Mosebuch. Kains Brudermord. Und Adam erkannte sein Weib Eva und sie ward schwanger und gebar den Kain und sprach, ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe des Herrn. Danach gebar sie Abel, seinem Bruder. Und Abel wurde ein Schäfer, Kain aber wurde ein Ackermann. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Da sprach der Herr zu Kain, warum ergrimmst du und warum senkst du deinen Blick? Ist nichts so, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen. Du aber herrsche über sie. Da sprach Kain zu seinem Bruder Abel, lass uns aufs Feld gehen. Und es begab sich, als sie auf dem Feld waren, erhob sich Kain wider seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Da sprach der Herr zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Er sprach, ich weiß nicht, soll ich meines Bruders Hüter sein? Er aber sprach, was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Und nun verflucht seist du auf der Erde, die ihr Maul aufgetan und deines Bruders Blut von deinen Händen empfangen. Wenn du den Acker bebauen wirst, soll er dir hinfort seinen Ertrag nicht geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf Erden. Kain aber sprach zu dem Herrn, meine Strafe ist zu schwer, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du treibst mich heute vom Acker und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und muss unstet und flüchtig sein auf Erden. So wird mir's gehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Aber der Herr sprach zu ihm, nein, sondern wer kein Tod schlägt, das soll siebenfältig gerecht werden. Und der Herr machte ein Zeichen an Kain, dass ihn niemand erschlüge, der ihn fände. So ging Kain hinweg von dem Angesicht des Herrn. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Dass ihr vorne einen Pfarrer mit Halbglatze stehen habt und keinen blonden Lockenkopf, das hat damit zu tun, dass ich Sohn meines Vaters bin und nicht von Thomas Gottschalk oder Rudi Völler. Es gibt eine genetische Veranlagung, die dazu führt, dass wir so werden, wie wir sind. Ein Grundmuster in uns selbst. Die ersten Kapitel der Bibel beschreiben sozusagen das geistliche Grundmuster der Menschen. Eine geistliche Grundstruktur. Und so will ich die ersten Kapitel lesen und verstehen. Und so gucken wir auch heute rein in die Geschichte von Kain und Abel. Im dritten Kapitel der Bibel ist die große Frage, wo bist du, Adam? Der Mensch hat sich verloren. Verloren in der Beziehung zu Gott. Und er kommt raus aus der Gegenwart Gottes. Und schon die nächste Generation, so wird beschrieben, Kain und Abel, die fallen übereinander her. Und hier ist die Frage, wo ist dein Bruder? Und hier merkt man, hier geht es um die zwischenmenschliche Verlorenheit und Entzweiung. Und alles beginnt, so will ich es heute mal machen, mit einer Leiche. Jeder gute Krimi beginnt mit einer Leiche, ne? Von Miss Marple bis Tatort, Sokos, beginnt meistens mit einer Leiche. Und dann versucht man zu ermitteln, woran das lag, wo der Grund liegt. Und genauso gehen wir heute vor. Wir gehen sozusagen von hinten nach vorne so in etwa und gucken, was die Wurzel ist und tasten uns da langsam vor, was dieses Kapitel meint, was die Wurzel sei, dieses Dilemmas. Wie wir unsere Mitmenschen also töten. Am Anfang, also das heißt eigentlich am Ende, steht also eine Leiche, die tat, dass jemand über einen anderen herfällt und tötet. Ziemlich grausame Sache. Und ich hoffe, jeder von euch sagt, naja, das hat jetzt nichts mit mir zu tun. Ich hoffe, noch niemand hat von euch jemanden getötet. Aber selbst wenn dem so sei, in Matthäus 5 sagt Jesus ein paar ganz schön heftige Worte dazu. Da heißt es, na klar steht in der Bibel und im Alten Testament, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der soll des Gerichts schuldig sein. Ich aber sage euch, so sagt Jesus, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du Nichtsnuss, der ist schon des Hohen Rats schuldig. Wer aber sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Und Jesus macht hier was deutlich. Er sagt, ja, du kannst auch mit Worten töten. Und dein Herz unterscheidet sich dann keinster Weise von dem, der auch das mit Taten durchzieht. Und mit Worten habt ihr vielleicht doch schon getötet. Wer hat nicht jemand schon als tot erklärt oder wollte wenigstens zerstören und richtig mal fies reingeben? Und wer das noch nicht hat, mag ja solche Leute geben, ich will Ihnen sagen, der kennt aber die Vorstufe, nämlich, dass wir innerlich schon jemanden getötet haben. Ich fand das faszinierend, darüber nachzudenken, wenn ich in den Text reingucke, was hier geschieht. Als Gott Kain anspricht, wo ist dein Bruder Abel? Da sprach er, ich weiß nicht, soll ich meines Bruders Hüter sein? Diese Aussage mag schon jemand von euch kennen. Warum? Auf die Frage, wo ist dein Opa, wo ist deine Oma, wo sind deine Nachbarn? Wer sind deine Nachbarn? Wo sind die Armen in eurer Stadt? Wie geht es eigentlich den Leuten um euch herum? Sollte ich jetzt auf alle aufpassen oder was? Was geht's mich an? Die sind doch selber groß oder die müssen selber für ihr Glück sorgen. Kennen wir nicht genau diese Ausrede? Und sie zeigt etwas, nämlich, dass der andere schon in unserem Herzen gestorben ist, ja vielleicht sogar getötet worden ist. Entweder weil er uns total gleichgültig geworden ist, ist mir alles egal, was die anderen machen, oder aber, weil wir ihn wirklich umgebracht haben, getötet, weil er unser Feind geworden ist. Das Spannende an dieser Stelle ist ja, dass der Abel, der war ja nie fies gegenüber dem Kain. Aber der Kain hat ihn trotzdem als Konkurrenten und Feind betrachtet. Und manch einer ist für uns vielleicht ein Feind und wir argumentieren innerlich schon gegen ihn. Wir führen Streitgespräche gegen ihn. Manchmal wünschen wir uns vielleicht sogar das Schlechte für ihn. Und er weiß gar nichts darum. Und er denkt, wir leben in bester Harmonie. Vielleicht kennt ihr das und wahrscheinlich kennt ihr es. Und dann kennt ihr es und wisst es, was es heißt, den anderen töten zu wollen oder schon getötet zu haben, in unserem Herzen als tot erklärt zu haben. Wo ist dein Bruder? Wo ist deine Schwester? Die Vorstufe davor, wenn wir weiter gucken, steckt und wird angedeutet in Vers 6 und 7. Nämlich, da sprach der Herr zu Kain, warum ergrimmst du und warum senkst du deinen Blick? Ist nicht so, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie. Die Vorstufe davon, dass wir jemanden den Tod wünschen und gegen ihn sind, ist, dass wir selber Groll in uns haben oder Unzufriedenheit, Bitterkeit, Wut. Wir senken den Blick. Und das ist immer dann, wenn wir den Leuten nicht mehr in die Augen sehen können. Weil es in uns rumort und dunkel geworden ist. Vielleicht können wir uns selber auch nicht mehr ins Gesicht sehen. Und dann laufen wir nur noch so betröpfelt in der Gegend rum. Und es kocht in uns. Das ist der Zustand von Kain, bevor er seinen Plan ersinnt. Und davor, der Schritt, ist, das gibt es keine explizite Bibelstelle, aber es geht daraus hervor, ist, dass der Kain sich verglichen hat mit dem Abel. Woher weiß denn bitte schön der Kain, dass das Opfer vom Abel mehr angenommen ist als seins, wenn er sich nicht umschauen würde? Also er muss die ganze Zeit geguckt haben, wie läuft es denn so bei Abel und Gott? Anscheinend läuft es da irgendwie besser, keine Ahnung. Da kommen wir noch dazu, wie man das rausfindet oder auch nicht. Aber hier erstmal die Stelle, er hat sich umgesehen, er war neidisch, er hat sich verglichen. Und das ist die Wurzel von all dem Unmut und der Unzufriedenheit und dem Groll. Das sind Fragen, warum läuft es eigentlich bei den anderen besser? Warum scheinen die gesegneter zu sein als die anderen? Warum hat der immer Erfolg? Warum kommt die besser an als ich? Warum, obwohl ich doch allen Einsatz bringe, was soll ich denn noch bitteschön tun? Das sind Fragen, die in uns rumoren und die innere Unruhe veranstalten. Und Ursache von all dem, und das ist meine These, ist, dass Kain sich nicht sicher war, wie Gott über ihn denkt. Und dass er ein mangelndes Vertrauen gegenüber Gott hat. Und das ist vielleicht wohl die kniffligste Stelle. Die große Frage, ich weiß nicht, wer sie von euch schon mal gestellt hat, die einem ganz schnell kommt, ist, was läuft denn hier eigentlich ab? Warum ist denn Gott so fies und nimmt das Opfer vom Abel an und von Kain nicht? Und da schlagen sich die Theologen drum und man liest ja unterschiedliche Sachen. Ich will euch mal drei verschiedene Erklärungsmodelle bringen. Und doch münden sie alle in dieselbe Richtung, finde ich. Die erste Sache ist, da steht drin, dass der Abel, der Schäfer, etwas von seinen Erstlingssachen gab. Also die ersten jungen Tiere, die sozusagen geboren worden sind, die opfert er und bringt sie Gott. Und bei Kain steht das nicht mehr drin. Da steht nur, er brachte von den Früchten seines Feldes. Und dann sagen manche, okay, vielleicht ist es nicht die Erstlingsgabe, die er gebracht hat, sondern er hat erstmal gewartet, wie der Ertrag so läuft, was so reinkommt. Und dann hat er am Ende des Monats, also der Monate sozusagen, dann geguckt, oh ja, und jetzt gebe ich Gott noch was von dem Opfer ab. Aber es ist sozusagen nicht das Erste. So wie es später in den Mosebüchern dann und vom Volk Israel verlangt worden ist. Das heißt, auch da steckt mangelndes Vertrauen dahinter, nämlich, dass Gott mich versorgt, dass ich ihm nicht das Wertvollste gebe und nicht gleich das gebe, sondern ich warte erstmal ab und sichere mich ab. Aber genau wissen wir es nicht. Die andere Sache ist, was manche Leute sagen, naja, der Kain, der hat halt pflanzliche Sachen gebracht und der Abel Tiere, ein Tieropfer. Und wenn es gerade um Versöhnung geht und solche Sachen, später lesen wir es beim Volk Israel, dann, ja, ist eine grausame Sache, das hat aber noch eine andere Bedeutung, müssen wir heute nicht tiefer reingehen, musste aber ein Tier sterben, Blut fließen. Und manche Ausleger meinten, der Kain wusste das, hat aber einfach das genommen, was er wollte. Im Prinzip könnte man es so übersetzen, Kain wählte seinen eigenen Weg, Gott gnädig zu stimmen oder beziehungsweise in Beziehung mit Gott zu treten. Abel hat den von Gott vorgeschlagenen Weg genommen. Auch das könnte sein, auch das deutet wieder auf mangelndes Vertrauen sozusagen hin. Und ich glaube immer mehr, umso mehr ich darüber nachdenke, ist meine These folgendes. Der Text sagt uns nicht den Grund. Und gerade die Frage ist, die uns treibt. Und ich frage mich, warum stellen wir eigentlich diese Frage? Und warum hat Kain die Frage gestellt? Warum er und nicht ich? Er wollte wissen, wie es geht. Er wollte Gott kontrollieren. Wenn ich weiß, wie ein gutes Opfer funktioniert, dann muss Herr Gott mich gnädig ansehen. Aber dann hat es nichts mehr mit Vertrauen zu tun, sondern hat es mit Gott manipulieren zu tun. Dann ist es ein Vertrag, dann ist es wie sozusagen ein Handel. Ich gebe dir das und du hast mich gnädig anzusehen, du hast mein Leben zu segnen, du hast mir gut gegenüberzustellen. Wo ist das Problem? Man könnte es auch so sagen, der Abel, der scheint, wenn man das so liest, er scheint aus Dankbarkeit geopfert zu haben, aus dem Wissen heraus, Gott ist für mich, Gott ist mit mir. Der Kain aber rum opfert nicht als Antwort, sondern es ist mehr eine Frage und ein Gott gefallen wollen. Nicht aus dem Wissen und dem Vertrauen heraus, dass Gott mit ihm ist und für ihn ist, sondern im Rumgucken, Wie hantiert Gott? Könnte mich Gott mehr segnen? Mag er mich nicht? Ist er für mich? Ist er nicht für mich? Und dann gibt er alles. Vielleicht nur eine Bemerkung. Manch einer sagt hier, na okay, wir opfern aber heute nicht mehr. Wir opfern, glaube ich, alle irgendwie, irgendwem. Weil der innere Antrieb, dass man uns gnädig ansieht, dass ein Ja über unserem Leben steht, dass irgendwer sagt, es ist gut, wie du lebst, du bist gerechtfertigt, dass irgendwer sagt, du bist angenommen und gewollt, das wollen wir. Und manch einer ist dafür bereit, einen hohen Preis zu geben. Und jeder auf unterschiedliche Art und Weise. Und das, was wir als Gott bezeichnen sozusagen, was das Wichtigste für uns ist, dem geben wir dann am meisten. Und dann ist die Frage, gehen wir dann den Weg des Kains oder des Abels? Es ist so, dass wir geben aus Unsicherheit, aus Vergleichsdenken und rumgucken und sagen, läuft es bei den anderen besser? Oder wissen wir, dass es gut läuft? Und hier kommen wir endlich zur Seite Gottes in diesem Text. Denn hier hantiert und agiert ja nicht nur Kain, sondern Gott. Mitten in all dem. Zwei Sachen, wie Gott um den Kain ringt und zwei Wege, wie Gott uns hilft, aus diesem Dilemma rauszukommen, dass wir uns unsicher sind eigentlich, wie Gott zu uns steht, dass wir uns vergleichen mit anderen, wie es bei ihnen deswegen geht, weil wir eigentlich keine innere Ruhe haben, dann entsteht Wut und Groll, vielleicht auch Ärger über uns selber, weil wir nicht da sind, wo wir meinen, sein zu müssen. Und dann fangen wir an, bitter gegen andere zu werden und sie zu töten und vielleicht sogar mit Taten und Worten. Wie wird das unterbrochen? Wie unterbricht es Gott? Zum einen, indem er unterbricht, indem er redet. Zweimal spricht Gott. Und übrigens, er redet nicht zum Abel. In keinster Weise in diesem Text zu Abel. Okay, der lebt ja auch nicht so lange in diesem Text. Aber trotzdem, er redet zum Kain. Ist euch schon mal aufgefallen? Zu dem, der ungetrieben ist, der unruhig ist. Und das ist schon ein Beweis seiner Gnade. Und die erste Sache ist, dass er heilsam unterbricht. An dieser Stelle, wo er grimmig ist und wo er sich hinguckt, heilsam unterbricht und sagt, warum bist du so grimmig? Warum rumort es in dir? Merkst du nicht, dass dein Blick runtergeht? Du kannst gar nicht mehr den anderen sehen. Du schaust nicht umher, du siehst gar nicht mehr, was du dem anderen Gutes tun kannst. Du bist bei dir und du bist verfahren in deiner Bitterkeit, in deiner Wut, in deinem Ärger. Und er stellt die Frage, warum? Sag es mir. Prinzipiell, dieses Unterbrechen ist schon herrlich. Und ich habe es immer wieder erlebt in meinem Leben, dass an manchen Stellen, wo so was Finsteres in mir ist, dass Gott durch andere Menschen oder durch Umstände redet und unterbricht und sagt, stopp, nicht weiter in diesem Kurs. Hier hast du die Möglichkeit, jetzt auszusteigen. Ich kann wie Kain weitermachen, das überhören. Aber ich kann auch manchmal sagen, ja stimmt, wo bin ich denn da reingeraten? Manches ist ein Telefonat. Manchmal ist es eine Anrede von jemand anders, der sagt, hey, wie siehst denn du heute aus? Wer ist denn dir über die Leber gerannt? Und tut das nicht so schnell ab. Manchmal ist es die Gnade Gottes, die in diesen Momenten redet. Manche Unterbrechung, die uns dann noch mehr ärgert, ist eigentlich Gottes, hey, stopp, warum bist du so drauf? Und er redet übrigens zum Schluss wieder. Er unterbricht da wieder den Kain und das ist Gnade. Er lässt ihn nämlich nicht mit seinem schlechten Gewissen allein. Seine Frage, wo ist dein Bruder, zieht letztlich darauf hin, dass er das ganze Leben von Kain noch ordnet. Der jetzt mit seiner Schuld, dass er seinen Bruder getötet hat, leben muss. Das ist das eine. Gott unterbricht. Er redet und er sortiert. Manchmal in dem Augenblick. Aber er hat noch etwas getan. Und das ist sozusagen die Antwort des Neuen Testaments auf diese Frage. Gott geht auch die Wurzel an. Wenn die Wurzel die Ungewissheit darüber ist, wie Gott über uns denkt, dann geht Gott genau auch an diesen Punkt ran. Ich habe mich gefragt, was wäre, wenn Kain genau wüsste, wie Gott zu ihm steht. wenn er sich nicht mit Kain Abel verglichen hätte, dann wäre die Geschichte wohl gar nicht aufgetaucht. Dann wäre es alles friedlich weitergegangen. Nochmal diese Reihenfolge. Ich will es mal gucken, ganz kurz, ich habe es ein bisschen anders grafisch aufgenommen. Er ist sich der Annahme Gottes nicht gewiss, der Kain. Deswegen kommt es zum Vergleichen und einem Kampf, eine Unruhe im Herzen, Wut, Ärger und Unzufriedenheit. Und dann tötet er, wir töten unseren Bruder, er tötet seinen Bruder. Und das, was ich gar nicht bemerkt habe, das ist das Ende des Kapitels. Das kommt immer wieder, ihr habt es gehört, wo ich es gelesen habe. Er ist flüchtig und getrieben, unstet. Die Folge davon ist, wir ein getriebenes Leben haben. Und eigentlich ist es Gnade, wenn ihr euch das vor Augen haltet, immer wenn ihr was merkt, entweder Wut, Ärger oder Unzufriedenheit, oder wenn ihr merkt, oh, ich bin eigentlich getrieben im Modus, dann kann man sagen, oh, woran liegt das? Ich rede böse über andere? Ich vergleiche mich mit anderen? Dann kann und wahrscheinlich ist die Wurzel, dass ich nicht Ruhe im Vertrauen darüber, was Gott über mich denkt und wie er zu mir steht. Wenn ich mir sicher bin, wie Gott über mich denkt, dann sieht die ganze Spirale anders aus. Dann sieht es nämlich so aus, dass bin ich sicher, Gott hat mich angenommen. Ich brauche mich nicht mehr vergleichen und das ist auch kein Kampf mehr. Das ist eine Freiheit sozusagen auch von mir selbst. Dadurch kann ich meinen Blick heben. Ich gucke mich umher. Nicht um zu vergleichen, sondern um den anderen wahrzunehmen. Ich sehe die anderen überhaupt und kann dadurch den anderen, den Bruder, die Schwester lieben. Und das bringt Ruhe und Freude in meinem Leben. Und die ganze Frage ist, ja, wie ist denn das Opfer? Jesus ist das Opfer, das selbst gebracht worden ist und das angenommen ist an meiner Seite. Ich brauche nicht mehr wie Kain irgendwas geben und hoffen, wie Gott mich ansieht, sondern ich weiß, es hat sich einer gegeben und deswegen sieht mich Gott gnädig an. Jesus ist sozusagen das Opfer von Gottes Seite, das Friede gebracht hat in meine Beziehungen zu ihm. Und dass klar steht, dass das Ja Gottes über meinem Leben steht. Und Leute, ich muss mir das manchmal immer wieder sagen. Ich kenne es, getrieben zu sein. Ich kenne die verurteilenden Gedanken über mich und andere. Auch wenn ich weiß, oh, was ist aus meinem Leben geworden, dann bin ich gerade in dieser Vergleichsschiene. Und eigentlich steckt die Frage hinter, warum bin ich nicht so gesegnet? Oder andere Vorwürfe Gott gegenüber. Und letztlich muss ich immer wieder an einen Punkt kommen. Und das zum Kreuz. Um zu sehen, du hast alles für mich getan. Zwischen uns ist alles gut. Es ist Frieden zwischen uns. Und mein Herz kommt zur Ruhe. Und daraus kann dann Schritt für Schritt mein Blick sich heben, die Freude kommen und die Liebe zum anderen. Da wird die Wurzel angepackt meiner Lieblosigkeit oder meiner Gleichgültigkeit. Weil Gott mich wieder hat und ich meinen Gott habe. Und ich bin im Abel-Modus sozusagen angekommen, der sich nicht darum schert, warum oder wie ich was tue, sondern ich tue es einfach aus Dankbarkeit, weil Gott für mich ist. Leute, nehmt das mit aus dieser tragischen Geschichte und denkt immer wieder dran. Achtet darauf, wo Gott euch heilsam unterbricht, durch ganz konkretes Reden, durch Leute, durch Anstoßen. Und manche Unterbrechung in eurem Alltag ist vielleicht das, hallo, ich bin da, ich bin für dich. Und dann geht wieder an diese Stelle, die eure Wurzel packt, nämlich da, wo er sich selbst für euch gegeben hat. Und sucht nicht die Gewissheit darum, wie Gott euer Leben betrachtet, in eurem Leben selbst, in eurem Handeln, sondern immer wieder in dem, dass er sich selbst für euch gegeben hat, in Christus. Amen.